Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Martin Jöste stapft an einer Gruppe Arbeiter vorbei. Er hat sich Schutzhelm und Sicherheitsbrille aufgesetzt und führt über ein matschiges Gelände, auf dem er für die britische Firma Gemcorp den Bau einer Raffinerie betreut. Es ist die erste in Cabinda, einer öl- und gasreichen Provinz im afrikanischen Angola. Stahl und Zement umschließen siloförmige Tanks. In der Mitte steht ein weißer, etwa 25 Meter hoher Turm. Eine Destillationskolonne, wie Jöste erklärt.
Sie nimmt das Rohöl und teilt es auf. Gas ist ganz oben, dann Rohbenzin, dann Kerosin, dann Diesel und am Boden Schweröl. Der Turm nimmt also das Rohöl, das eine Mischung aus diesen Produkten ist, und teilt sie in diese fünf Produkte.
437 Millionen US-Dollar kostet der Bau der Raffinerie, die 30.000 Barrel Rohöl am Tag verarbeiten soll. Steigt Jöste auf das Gerüst des Turms, kann er auf den Atlantik blicken. Nicht weit von der Küste entfernt ragen stählerne Bohrinseln aus dem Meer empor, auf denen internationale Energiekonzerne nach Öl bohren. Bisher ist das ein recht einseitiges Geschäft.
They were exporting the crude oil, yeah.
Sie haben das Rohöl exportiert und Angola hat dann das verarbeitete Produkt wieder importiert. Es geht bei der Raffinerie darum, Angola weniger abhängig von verarbeiteten Produkten zu machen. Denn sie haben ja das Rohöl, aber sie verarbeiten es nicht. Die Raffinerie gibt ihnen mehr Möglichkeiten, das Rohöl in verfeinerte Produkte zu verwandeln.
Es ist paradox. Angola fördert täglich 1,1 Millionen Barrel Rohöl, was in Afrika nur noch von Nigeria getoppt wird. Und dennoch muss das Land etwa 80% seines Bedarfs an Benzin und Diesel einkaufen. Die einzige Raffinerie in der Hauptstadt kommt schlicht nicht mit der Verarbeitung hinterher. Das soll sich nun ändern. In diesem Jahr soll die Raffinerie in Cabinda in Betrieb gehen. Zwei weitere sind in anderen Teilen des Landes geplant. Das soll Wertschöpfung schaffen, Wachstum und Wohlstand. Nur können ausgerechnet Investitionen in Öl dem Land helfen, sich wirtschaftlich zu entwickeln? Bislang ist es umgekehrt. Auf Angola lastet der Fluch der Rohstoffe. Eine kleine Elite verdient prächtig am Verkauf, doch die breite Masse lebt in Armut.
Wasserstoff statt Erdöl. Kann Angola dem Fluch der Rohstoffe entkommen? Ein Feature von Jonas Gerding.
Auf der Baustelle der neuen Raffinerie wird fleißig gewerkelt. Arbeiter zersägen Holzplatten und verschweißen Metalle. Lkw-Fahrer karren neue Bauteile heran, die von Kranführern übers Gelände gehoben werden. Sobald die Anlage in Betrieb geht, will Gemcorp 1300 direkte und indirekte Jobs schaffen. 90% mit angolanischen Kräften besetzt. Und die ganze Provinz Cabinda werde von der Raffinerie profitieren, sagt Bauleiter Jöste.
So now they won't have to import diesel anymore.
Jetzt werden sie Diesel nicht länger importieren müssen. Das ist ein riesiger Vorteil, weil Leute im Moment manchmal an der Tankstelle Schlange stehen müssen. Wenn wir eine konstante Belieferung mit Diesel haben, müssen die Leute nicht länger anstehen.
Die britische Firma verspricht noch mehr. Zwei weitere Ausbauphasen der Raffinerie, die die ganze Region unabhängiger werden lassen sollen.
Dann wird die Region wahrscheinlich auch kein Benzin mehr importieren müssen. Das gesamte Diesel und Benzin wird dann hier in Cabinda produziert. Und sollte es genug Gas geben, dann planen wir eine LPG-Anlage zu bauen. Das ist das normale Gas zum Kochen.
Erdöl, Diesel, Benzin, Flüssiggas. Mit gigantischen Investitionen in fossile Energieträger ist Angola nicht allein. Nigeria hat jüngst Afrikas größte Raffinerie eingeweiht, der Kongo Öllizenzen mitten im Regenwald ausgeschrieben. Und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen auf dem Weltklimagipfel Ende 2023 neue Öl- und Gasgeschäfte eingefädelt haben. Nicht nur das Gastgeberland muss sich die Frage gefallen lassen, wie geht das mit den Klimazielen zusammen? Denn auf dem Klimagipfel verständigten sich die Länder der Welt auch auf einen, Zitat, Übergang weg von fossilen Brennstoffen. Sultan Ahmed El-Jahaba sprach von einer historischen Entscheidung.
And for the first time we have language on fossil fuel in our final agreement. For the first time ever.
Der Chef der staatlichen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate war nicht der Einzige, der Superlative bemühte, weil sich die Staaten erstmals auf eine Formulierung zu fossilen Energieträgern einigen konnten. Der Beschluss fordert, bis 2050 netto null Emissionen zu erreichen. Doch eine Reise durch Angola zeigt, welche Wachstumschancen sich arme Länder nach wie vor von dem Geschäft mit Öl versprechen. Von der Baustelle der Raffinerie sind es nur ein paar hundert Meter bis zu einem eingezäunten Kraftwerk. Hier wird aus Diesel Strom für die Gegend produziert. Holprige Erdpisten zweigen in die umliegenden Dörfer ab. Mit dem Jeep gelangt man nur in wenigen Minuten zum Hauptort der Gemeinde Malebo. Miguel Matias Ngo vertritt die rund 13.000 Menschen, verteilt auf 10 Dörfer. Mit seiner Familie lebt er in dem einstöckigen Haus mit Wellblechdach. Der 46-jährige Gemeindevorsteher nimmt auf einem Plastikstuhl im Schatten Platz. Haare und Bart sind frisch rasiert. Seine Worte wählt er mit Bedacht.
Es ist offensichtlich und allseits bekannt, in welcher Situation wir hier in Cabinda leben. Als wichtiger Ölproduzent sollten wir eigentlich unter anderen Umständen leben. Den Menschen hier müsste mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Aber es ist doch so, je mehr Öl produziert wird, desto größer unsere Schwierigkeiten. Das beklagen wir jeden Tag.
Die Provinz Cabinda ist eine Enklave nördlich von Angola, umgeben von der Demokratischen Republik Kongo und der kleineren Republik Kongo. Geschäftsmänner fliegen aus aller Welt ein. SUVs bringen sie in teure Hotels, Helikopter auf die Ölplattformen. An der Küste werden teure Wohnsiedlungen und Fabrikanlagen eingezäunt. Derweil wird manchen lokalen Gemeinden der Zugang zum Strand und Wasser untersagt. Ungerecht ist das, sagt Ngo.
Wir leben hier vom Fischfang und von der Landwirtschaft. Damit müssen wir auskommen. Das größte Problem unseres Lebens ist die Arbeitslosigkeit. Die ist gewaltig und hat schlimme Folgen. Drogenmissbrauch bei der Jugend etwa. Viele trinken oder nehmen Cannabis. Liamba, wie es hier für gewöhnlich genannt wird. Und es wird viel gestohlen.
Immerhin, die britische Firma Gemcorp sei anders aufgetreten als frühere Investoren. Sie bringt sich stärker ein, hat erste Gesundheitsprojekte gestartet. Der Gemeindevorsteher findet es richtig, dass Diesel endlich vor Ort produziert wird. Aber er hat auch seine Zweifel, ob das wirklich viele Menschen seiner Gemeinde in Arbeit bringt. In der Bauphase jedenfalls ist dem nicht so.
Daran mangelt es noch ein wenig. Wir bitten darum, dass ein paar der Stellen gezielt für uns geschaffen werden. Damit meine ich nicht die hochqualifizierten Jobs. Aber wenn es zumindest ein paar einfachere Arbeitsplätze gibt, dann können wir Personal für die Raffinerie zur Verfügung stellen.
Ein paar Dutzend Meter hinter Ngos Haus verläuft ein Hochspannungsmast. Vor Ort haben jedoch nicht alle Haushalte Strom und schon gar nicht rund um die Uhr. Zum Kochen nutzen die Familien oft Holzkohle. Dafür werden die Bäume der umliegenden Regenwälder gefällt. Die geplante Produktion von Flüssiggas könnte eine etwas bessere Klimabilanz haben. Die lokalen Gemeinden sind durchaus offen für erneuerbare Energien. Es unterstützt sie jedoch niemand.
Es gibt nicht die Notwendigkeit, die Natur auszubeuten. Wir könnten erneuerbare Energien nutzen, Solarpaneele beispielsweise. Aber wir müssen erst noch verstehen, was sie uns nützen, welche Kapazitäten sie haben und was das dann an Elektrizität bringt. Wenn uns jemand besser aufklären würde, dann könnten wir auch den Sinn hinter den erneuerbaren Energien verstehen.
Luanda, die Hauptstadt Angolas. Ein Springbrunnen ziert die Eingangshalle eines Hotels. Marmorstufen führen zu einer Bar. Carlos Rosado de Carvalho lässt sich in eines der blauen mit Samt überzogenen Sofas fallen. Der Ökonom ist eine der wenigen Stimmen des Landes, die sich offen kritisch äußern. Der Rohölproduzent Angola hat im Jahr 2022 etwa 4 Milliarden wichtige Dollar-Devisen ausgegeben, um fossile Brennstoffe auf dem Weltmarkt einzukaufen. Wirtschaftlich mache es also Sinn, wenn Diesel und Benzin vor Ort produziert werden, sagt de Carvalho.
Wir sind da ein wenig spät dran und hätten besser früher in Raffinerien investiert. Ich glaube, dass diese Raffinerien sinnvoll sind. Wir sprechen viel über die Energiewende, aber nicht die ganze Welt ist auf dem Level von Europa. Hier in Angola zum Beispiel werden noch keine E-Autos verkauft. Diesel und Benzin werden hier also noch für eine lange Zeit wichtig sein.
Wovor der Ökonom jedoch warnt, die angolanische Wirtschaft einzig auf das Geschäft mit dem Erdöl auszurichten. Im Jahr 2022 machten fossile Brennstoffe 95% von Angolas Exporterlösen aus.
Solange der Preis des Erdöls hoch ist, verdient das Land gutes Geld. Wir merken gar nicht, was es an Problemen gibt. Keiner spricht mehr darüber, die Wirtschaft breiter aufzustellen. Aber darum muss es gehen. Deshalb frage ich mich, ob das Rohöl ein Segen oder ein Fluch für Angola ist.
Angolas Wirtschaft wuchs im Jahr 2022 um 3%. Davon profitieren jedoch nur wenige. In nur 9 Ländern der Welt sind Einkommen ungleicher verteilt als in Angola. Ein Drittel der Bevölkerung lebt in Armut. De Carvalho findet, dass das Land schleunigst in andere Wirtschaftszweige investieren muss. In den Industriesektor oder erneuerbare Energien etwa. Für die Zukunft sieht es sonst düster aus.
Es ist eine Frage des Überlebens, weil das Erdöl langsam zu Ende geht. Die bekannten Reserven werden nach dem Jahr 2035 nicht mehr viel hergeben. Und die Energiewende macht deutlich, wie dringend es ist, die angolanische Wirtschaft breiter aufzustellen. Denn selbst wenn wir noch mehr Erdöl finden, der Wert des Öls wird in Zukunft deutlich sinken.
Lars Schneider glaubt, eine grüne Exportalternative zum Ölgeschäft gefunden zu haben. Für die Nürnberger Projektentwicklungsfirma Gauf ist er von der Hauptstadt etwa 4 Stunden nach Südosten gefahren. Jetzt steht er auf der Mauer des Lauka-Staudamms. Zur einen Seite sammeln sich die Wassermassen des Kuansa-Flusses, zur anderen Seite geht es 156 Meter senkrecht in die Tiefe. Schneider, 50 Jahre alt, ist ein großgewachsener Mann. Vorsichtig beugt er sich über die Balustrade. Die Regenfälle waren zuletzt so üppig, dass ein Teil des Wassers abgelassen und am Fuß des Dammes als gewaltige Fontäne ins Tal gesprüht wird. Der Großteil des Wassers produziert jedoch grünen Strom.
Ja, da schlägt das Ingenieursherz höher. Hier haben wir natürlich ein sehr großes Wasserkraftwerk und wenn man das vergleicht mit europäischen, sind natürlich wesentlich ganz andere Dimensionen. Ja? Also wenn man dort mitarbeitet, dann kann man richtig fühlen, was man letztendlich geplant hat.
Gauf und das Hamburger Beratungsunternehmen Conjuncta haben sich mit SonAngol zusammengetan, dem staatlichen Energiekonzern Angolas. Einen Teil der Energie, der hier produziert wird, wollen sie in Wasserstoff umwandeln und nach Deutschland exportieren. Etwa 1 Milliarde Euro Kosten sind für das Projekt veranschlagt, das bereits im Jahr 2025 Wasserstoff liefern könnte.
Ja gut, hier sind wir ganz am Anfang, weil Strom letztendlich ja der Hauptfaktor ist bei der Herstellung von Wasserstoff. Natürlich neben dem Wasser, aber der Strom ist natürlich viel entscheidender, weil wir ja Energie produzieren wollen. Und der Strom, der soll ja grün sein, also folglich nachhaltig sein.
Das ist eine wichtige Unterscheidung. Wasserstoff kann auch mit fossiler Energie hergestellt werden. Dann ist von grauem und nicht von grünem Wasserstoff die Rede, den es in Deutschland braucht. Das Vorhaben in Angola ist ein wichtiger Testlauf. Europa will seine Industrien auf klimaneutral schalten. Bereits 2030 sollen 10 Millionen Tonnen Wasserstoff importiert werden, so die Europäische Kommission. Das deutsche Außenministerium schafft deshalb Wasserstoffbüros in Ländern wie Nigeria und Saudi-Arabien. In Namibia und Marokko sind privatwirtschaftliche Projekte in Planung. Aber Schneider und sein Team haben in Angola einen Vorteil. Die Energie steht bereits zur Verfügung.
Unser Projekt fußt primär auf unserer Erfahrung und eben auf unserer langjährigen Präsenz hier in Angola. Also GAUF ist seit über 20 Jahren in Angola tätig. Und somit kennen wir das Land durch einige Projekte sehr gut. Und als dann eben in Europa die Energiewende näher diskutiert wurde und eben klar wurde, dass man eine nachhaltige Energiewende in Europa nicht mit den vorhandenen Ressourcen in Europa decken kann und eben Wasserstoff ins Gespräch kam als Import, haben wir uns überlegt, doch mal die Möglichkeiten hier in Angola genauer zu untersuchen.
In Angola haben die Nürnberger Ingenieure schon viele Straßen und Brücken geplant. Sie sind vertraut mit den Flüssen, die sich durch tiefe Schluchten schlängeln. Ideal, um sie zu stauen. Und so wurde das Ingenieursbüro am Kuanza-Fluss in Lauka fündig. Im Jahr 2017 ging ein mächtiges Wasserkraftwerk in Betrieb. Vom Staudamm aus führen unterirdische Rohre zu einem Kraftwerk ein paar Kilometer tiefer im Tal. Dort treffen die Wassermassen auf Generatoren, die den Strom erzeugen. Moisés Jaime ist der Direktor des Kraftwerks. Er führt den deutschen Ingenieur in einen Raum mit einer Wand aus Monitoren. Auf den Bildschirmen kann er ablesen, was gerade an Energie erzeugt wird.
Die Anlage ist nicht vollständig ausgelastet, weil die Produktion darauf beruht, was an Wasser abgelassen wird. Das sind mal größere, mal kleinere Mengen. Jetzt gerade sind 4 Generatoren in Betrieb. 1, 3, 4 und 7. Die Generatoren 2 und 4 sind ausgeschaltet. Das heißt, wenn größere Mengen Strom gefragt sind, dann können wir die beiden auch noch in Betrieb nehmen.
Aber es fehlt an kommerziellen Abnehmern, erklärt der Direktor. Angola hat ambitionierte Wasserkraftprojekte entlang des Kuanza-Flusses hochgezogen. Aber bis heute gibt es wenige zahlungskräftige Industrieunternehmen im Land. Die aktuelle Auslastung des Kraftwerks liegt bei 857 Megawatt. Dabei kann es fast 2,5-mal so viel Strom produzieren. Einen Teil der derzeit ungenutzten Kapazität möchte GAUF deshalb mit seinen Partnern in Wasserstoff umwandeln. 400 Megawatt, die reichen fast dafür, 500.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Der Direktor des Kraftwerks unterstützt das Vorhaben.
Boa iniciativa e bem-vindos.
Das ist eine gute Initiative. Sie ist willkommen. Vor allem die Maschinen, wenn man so will, freuen sich ja, wenn sie ihre Kapazität voll ausschöpfen können. Ohne Industrie können wir absolut gar nichts tun.
Turbinen, die nicht ausgelastet sind. Energie im Überfluss. So sieht es der Direktor des Kraftwerks. Bei Sergio Kalundungu klingt es ganz anders. Er koordiniert die Beobachtungsstelle für Politik und Soziales in Angola. In seinem Büro in der Hauptstadt Luanda hängen Karten und Bilder von Hilfsprojekten an der Wand. Seit vielen Jahren betreut Kalundungu Entwicklungsvorhaben auf dem Land. Einen Überschuss an Energie, den gibt es für ihn in Angola nicht.
Das liegt nicht an der mangelnden Nachfrage. Das liegt daran, dass die Verteilung nicht funktioniert. Der Zugang zu Strom hat vor allem ökonomische Hürden. Es mangelt an Geld. Und es gibt technische Hürden. Der Staat investiert nicht in die notwendigen Technologien für ein besseres Stromnetz. Es gibt also eine ganze Reihe an Hindernissen. Und wir haben ein großes Problem. Der hohe Anteil der Bevölkerung, deren einzige Energieform Brennholz und Kohle ist, mit all den negativen Folgen für die Gesundheit und die Natur. Das gilt vor allem auf dem Land. Da gibt es praktisch keinen Strom.
Statistiken zufolge haben nicht einmal die Hälfte der Menschen in Angola zuverlässigen Zugang zu Strom. Prinzipiell ist Kalundungu nicht gegen Wasserstoff als grünen Energieexport, aber darüber dürfen Investitionen in die Energieversorgung der eigenen Bevölkerung nicht vergessen werden.
Ich glaube, dass wir beides gleichzeitig machen müssen. Wir sollten nicht auf das eine warten, bevor wir das andere tun. Was wir vermeiden müssen, eine Situation im Jahr 2030, die dem Kolonialismus gleicht. Angola schickt seine Energie in die Welt hinaus, aber kann sich nicht selbst versorgen.
Etwas nördlich von Luanda steigt Projektentwickler Lars Schneider auf eine kniehohe Mauer. Über die Schotterpiste hinter ihm ruckeln ein paar Fahrzeuge. Ansonsten regt sich nur der Wind in den Feldern. Und ein paar hundert Meter entfernt sind Kräne und Kiestürme zu erspähen. Hier entsteht ein neuer Terminal des Hafens Barro do Dende. Der ideale Ort für Gauf, um die Wasserstofffabrik hochzuziehen. Etwa 210 Kilometer lange Hochspannungsleitungen führen vom Kraftwerk Lauka direkt zu einem nahegelegenen Umspannwerk. Und nur 5 Kilometer entfernt liegt ein Fluss.
Wir haben das Glück eben, dass wir hier in einem sehr wasserreichen Land sind. Also Angola ist eines der wasserreichsten Länder ganz Afrikas. Also wir haben eben eine Frischwasserquelle, also Süßwasserquelle zur Verfügung. Wir brauchen also eben nicht noch das Meerwasser entsalzen, um eben an Wasser zu kommen. Und das ist natürlich, wenn man sich überlegt, wie viel Energie für eine Entsalzung aufgewendet werden muss, ein Riesenvorteil.
Ein Plus gerade auch gegenüber den wüstenreichen Ländern, die mit Solarenergie Wasserstoff erzeugen wollen. Eine Herausforderung gibt es jedoch überall. Der Wasserstoff muss für den Transport umgewandelt werden, beispielsweise in flüssiges Ammoniak, mit dem dann Frachtschiffe befüllt werden. Ammoniak lässt sich bereits bei minus 33 Grad verflüssigen, sagt Schneider.
Hört sich erstmal auf den ersten Blick ja, natürlich sehr, sehr kalt an, ja, aber vergleicht man das mit den Temperaturen, die Wasserstoff benötigt, mit minus 253 Grad Celsius, ist das doch auch schon fast flauschig warm. Ja. Somit ist der Energieaufwand wesentlich geringer, um es eben auch verschiffen zu können. Das ist ein Vorteil.
In Deutschland angekommen, müsse der Ammoniak zurück in Wasserstoff umgewandelt werden. Daraus wird letztlich Strom produziert. Das klingt umständlich, aber die Projektentwickler von Gauf und ihre angolanischen Partner wollen erkunden, ob das nicht sogar das Elektrizitätsproblem in Angola lösen könnte.
Der größte Wunsch ist natürlich, dass man eben nachhaltige Energie nutzt, eben auch um die abgelegenen Gebiete zu erschließen. Da kann man ja wunderbar den Wasserstoff für benutzen. Und wenn wir jetzt hier den Wasserstoffproduktion hochfahren werden, kann man dann, wenn man das ein bisschen plant und genauer betrachtet, eben auch die dezentrale Nutzung da mit einbringen.
Auch die Politik in Angola hat die Vision, dass grüner Wasserstoff die Staatseinnahmen unabhängiger von Ölexporten macht. Mario Caetano João, Minister für Wirtschaft und Planung, nimmt an einer langen weißen Tafel der Behörde Platz. Anzug und Krawatte sind bestens aufeinander abgestimmt. Im Knopf des Sakkos ein Anstecker mit der schwarz-roten Landesflagge. Für den Minister ist klar, allein auf Öl und Gas kann Angola nicht länger setzen.
A dependência excessiva num único setor.
Die extreme Abhängigkeit von nur einem Sektor birgt eine Reihe an Risiken. Nehmen wir das Beispiel vom Öl und Gas. Die Preise können auf den internationalen Märkten relativ stabil sein, aber es braucht nur irgendeine Störung und unsere gesamte Wirtschaft ist davon betroffen.
Wasserstoff kann helfen, die Wirtschaft breiter aufzustellen. Da ist sich der Wirtschaftsminister sicher. Als Kind hat João eine Weile mit seinen Eltern in Deutschland gelebt, später in Tschechien studiert und in einer McDonald's-Filiale gearbeitet. Dann kehrte er nach Angola zurück. Er machte eine Politikerkarriere in dem jungen Land mit heute 34 Millionen Einwohnern. Mit 3,34% Wachstum ist es die am sechstschnellsten wachsende Bevölkerung der Welt. Deshalb sei es so wichtig, neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Im Öl- und Gassektor arbeiten nur ungefähr 20.000 Menschen. Dem stehen aber 8 Millionen erwerbsfähige Angolaner entgegen. Da kann man sich vorstellen, dass 20.000 Jobs für 8 Millionen Menschen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. 20.000 für 8 Millionen ist wie
eine Gota im Ozean. Auch das Wasserstoffprojekt der deutschen Ingenieure wird daran nicht viel ändern. Denn es braucht Investitionen in arbeitsintensive Sektoren. Das Wirtschaftsministerium hat deshalb Prodesi gestartet, ein Programm, das die Fischerei, den Textilsektor, den Tourismus und insbesondere auch die Landwirtschaft fördert.
Il settore dell'agricoltura ha un impatto estremamente importante per la nostra società e anche economia.
Der Landwirtschaftssektor hat eine enorme Bedeutung, sowohl für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, etwa wenn es um Arbeitsplätze geht, aber auch für die Lebensmittelsicherheit. Und es ist sehr wichtig zu sagen, dass unser Land aktuell nur einen sehr kleinen Teil seines landwirtschaftlichen Potenzials nutzt. Angola hat etwa 40 bis 50 Millionen Hektar bewirtschaftbare Flächen. Von denen werden aber nur 10, 15, vielleicht 20% genutzt.
Reis, Mais, Weizen und Zucker könnten im großen Stil angebaut werden, auch für den Export. Keine leichte Aufgabe, denn auch 22 Jahre nach dem Bürgerkrieg sind Teile des Landes noch vermint. Aber der Minister verweist auf Erfolge. In den vergangenen 3 Jahren wuchs der Agrarsektor durchschnittlich um 5%, während es zuvor meist nicht mehr als 2% waren. 300 Projekte im Jahr werden umgesetzt.
Darüber hinaus braucht es Wertschöpfung entlang der Lieferkette von all diesen Produkten. Das verringert die Risiken und es ermöglicht uns auch, neue Märkte zu erschließen.
Zurück in der Erdölprovinz Cabinda. Die Hauptroute in den Norden der Enklave führt an der neuen Raffinerie vorbei und nach einer Weile in den Mayombe-Regenwald. Eine schmale Straße führt schließlich zu den Orten Belize und Bukusau. In Flipflops eilt Gaston Makosso über einen Trampelpfad durchs Dickicht. Die harte Feldarbeit unter der Äquatorsonne hat Furchen in sein Gesicht gegraben, das er mit einem Schlapphut schützt. Auf einer Lichtung bleibt der 60-Jährige stehen. Überall stehen Sträucher, an deren Stämmen das ganze Jahr über orangefarbene Früchte baumeln, manche fast so groß wie ein Baseball. Von süßem Fruchtfleisch umgeben, enthalten sie bittere Kerne, die sich weltweit vermarkten lassen. Kakaobohnen. Mit seiner langen, sehnigen Hand zeigt Makosso auf Bananenstauden und Zitrusbäume, die nicht weit davon stehen.
Parallel. Kakao
ist ein Dauerbrenner. Aber als Landwirt sollte man nicht von einem Produkt abhängig sein. Als Landwirt kann ich nicht auf ein Produkt setzen, das sich nur einen Monat im Jahr verkauft und ich den Rest der Zeit warten muss, bis es wieder wächst. Deshalb vertraue ich viel mehr auf Kakao. Den Kakao kann ich jeden Monat verkaufen.
80 Kollaboradores hat Makosso angeheuert. Arbeiter, mit denen er auf seinen 10 Hektar Land monatlich rund 600 bis 800 Kilogramm an Kakao erzeugen kann. Das verschafft ihm ein Einkommen, mit dem er die 17 Personen seines Haushalts versorgt. Die Bedingungen für den Kakaoanbau seien ideal.
Die Kultur des Kakaoanbaus kommt noch aus der Kolonialzeit. Das war aber keine private Farm, sondern ein staatlicher Betrieb der Provinz Cabinda. Nach der Unabhängigkeit hat sich der angolanische Staat praktisch gar nicht mehr für den Kakaoanbau interessiert. Deshalb hat die Bevölkerung andere Pflanzen angebaut und der Kakao ist verschwunden. Erst 2017 kam dieses Programm und wir haben mitgemacht.
Er spricht das Modellprojekt der Afrikanischen Entwicklungsbank an. Gemeinsam mit dem angolanischen Landwirtschaftsministerium will es zeigen, dass sich in der erdölreichen Provinz auch eine lokale Wertschöpfungskette aufbauen lässt. In Cabinda werden Setzlinge und Saatgut für Kakao zur Verfügung gestellt. Die Landwirte bekommen Schulungen, Transportwege werden gebaut und Der Kakao wird nicht einfach als Rohprodukt ins Ausland verkauft, sondern in einer angolanischen Fabrik zu Schokolade verarbeitet. Makosso ist auf den Geschmack gekommen.
Ich habe die Schokolade aus Cabinda bereits probiert. Sie schmeckt gut. Es ist ja auch unser lokales Produkt. Unmöglich, dass wir sie nicht mögen.
Der Erfolg des Projekts in Cabinda hängt davon ab, ob sich ein faires Geschäftsmodell für die Landwirte finanzieren und der Anbau ausbauen lässt. Er verdiene zu wenig, um die nötigen Arbeiter zu bezahlen, sagt Makosso. Sein Problem? Die Kakaobohnen verkauft er unverarbeitet an einen Zwischenhändler, der sie trocknet, fermentiert und dann zum fünffachen Preis an die Schokoladenfabrik liefert.
Setzlinge. Wir können noch mehr Setzlinge bekommen, aber wir brauchen eine Absicherung. Wir brauchen Geld. Man kann uns 6.000 Setzlinge geben, aber wie sollen wir die Böden bearbeiten? Was passiert dann mit den Setzlingen? Sie gehen ein. Wir brauchen Geld, um die Arbeiter zu bezahlen. Ohne Geld können wir gar nichts machen.
Sergio Calundungo von der Beobachtungsstelle für Politik und Soziales in Angola hat schon viele landwirtschaftliche Projekte betreut. Die Idee, den Kakaoanbau wiederzubeleben, die findet er richtig. Ähnliche Vorhaben hat er bereits scheitern sehen. Oft liegt das an einem Grundproblem, sagt er.
Leider führen viele dieser Projekte nicht dazu, dass sich die sozialen Verhältnisse verändern. Wir müssen den Status der Landwirtschaft aufwerten. Leider sind wir mit einer Mentalität aufgewachsen, die einer kolonialen Logik entspricht, dass die Menschen auf dem Land wenig Macht bei Entscheidungen haben.
Wenn Angola sich wirklich aus der Abhängigkeit der Rohstoffe befreien will, dann braucht es mehr als ein paar einzelne Förderprojekte. Es müssen auch die heiklen Fragen von Macht und Verteilung angegangen werden. Es muss ein Umfeld geschaffen werden, das mutiges Unternehmertum belohnt. Eine Wirtschaft, in der nicht die immer gleichen Eliten profitieren.
Vom Feld bis zum Supermarkt gibt es eine ganze Reihe an Akteuren, in die investiert werden muss. Man muss in die technischen Fähigkeiten der Feldarbeiter investieren, in wissenschaftliche Forschung und vor allem in die Rentabilität und Produktivität. Und es sollte unbedingt in ein besseres Wirtschaftsklima investiert werden, vor allem im Bereich Landwirtschaft. Solange das nicht funktioniert, werden die Ergebnisse bescheiden sein. Es ist doch klar, dass sich nicht alles allein mit Geld lösen lässt.
In der Erdölprovinz Cabinda schöpft Kakaobauer Makosso Hoffnung. Ein Dorf weiter baut die Afrikanische Entwicklungsbank ein Gebäude. Dort können die Landwirte in Zukunft die Kakaobohnen lokal trocknen und fermentieren. Der nächste Schritt in der Wertschöpfungskette. Bisher hat daran nur der ungeliebte Zwischenhändler verdient. Vielleicht ist der Kakaoanbau es ja wirklich. Eine Alternative für das Geschäft mit dem Öl. Makosso jedenfalls hat große Erwartungen.
Das ist ein Rettungsanker für uns Kakaobauern. Wenn das wirklich klappt, dann herzlichen Glückwunsch. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, das Produkt anzubauen, sondern auch es aufzubereiten und aufzubewahren. Und vor allem, wir wissen, wohin der Kakao am Ende geht.
Wasserstoff statt Erdöl. Kann Angola dem Fluch der Rohstoffe entkommen? Das war ein Feature von Jonas Gerding. Es sprachen Nina Ernst und Robert Levin, Gerhard Schröder, Mihat Kupay, André Zanto, Thorsten Föste, Carsten Burtke und Rosario Bona. Regie Friederike Wigger. Ton und Technik Alexander Brennecke. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024. Jambo Tonjila, G.
Vilayet. Yenyengi Banza. Yenyengi Sota. Ditalenupe. Balumken. Ingimono mutu kiambote gina. Tuzuelombote. Tushikongoma. Tupanga mwangola.